Wie werde ich eigentlich Regisseurin oder Regisseur? Dieser Frage gehe ich mit meinem heutigen Gast Lukas Treutler nach. Mein Name ist Jan Sommer und damit herzlich willkommen zum Podcast der Hamburg Media School HMS und jetzt.
HMS und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Vom Wirtschaftsingenieurwesen zum Film. Eine Entscheidung, die nicht nur sein Leben verändert hat, sondern auch ein paar sehr sehenswerte Filme hervorgebracht hat. Lukas Treutler ist Regisseur, HMS-Absolvent und musikalisch so breit aufgestellt, dass man ihn fast als ein One-Man-Orchester bezeichnen könnte. Klavier, Gitarre, Bass und ja, auch Waldhorn. Sein Abschlussfilm Wie es war hat im Februar Premiere gefeiert und erzählt mit viel Feingefühl von Schuld, Nähe und der Angst vor der Wahrheit. Lukas Treutler. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Das Intro klingt natürlich so ein bisschen danach, als hätte ich mir das ausgedacht, aber du kannst wirklich Waldhorn spielen. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, bevor man jetzt in Jubelschrei ausbricht, was ist Waldhorn?
Waldhorn ist dieses Instrument, was im Prinzip wie ein großes Hörnchen aussieht, mit diesem großen Trichter, was nach rechts hinten geht, wo man die Hand so halb reinsteckt, Teil der Blechbläserfamilie. Und ich war auf einer Schule mit einem musikalischen Zweig und wir hatten ein Klassenorchester. Und ich bin etwas später dazu gekommen, ich war vorher auf einer anderen Schule und dann waren schon relativ viele Instrumente belegt. Und ich hatte die Wahl, ob ich Bratsche spiele oder Horn oder ich glaube Posaune war auch noch dabei. Und dann ist es Horn geworden und das habe ich dann, weiß nicht, 6-7 Jahre gespielt.
Oh, 6-7 Jahre. Ja, und jetzt habe ich eine Überraschung für dich und zwar ein Waldhorn. aber könntest du es noch spielen? Sagen wir jetzt mal, ich hatte wirklich drüber nachgedacht, ob ich irgendwie noch so ein Waldhorn hier jetzt besorge. Könntest du es noch spielen?
Ich würde denken, ja.
Okay.
Ich würde denken, also, es ist natürlich ein bisschen rostig inzwischen alles, aber ich würde denken, ja.
Ich hätte eins besorgen sollen, das war mir klar. Bevor wir inhaltlich werden, Lukas, würde ich gerne ein Spiel mit dir spielen, was wir auch an der HMS zum Kennenlernen häufiger mal spielen. 2 Wahrheiten, 1 Lüge. Das heißt, du haust uns jetzt gleich 3 Fakten von dir um die Ohren und 1 Fakt davon ist gelogen.
Alles klar. Okay. Fakt 1. Ich saß in einem Zug, der entgleist ist. Fakt 2. Ich bin mit über 30 verschiedenen Achterbahnen gefahren. Fakt 3. Ich habe noch nie Herr der Ringe gesehen.
Das mit der Achterbahn, glaube ich dir. Ich glaube, du bist so ein Achterbahn. Du bist so ein Freizeitparktyp.
Ja?
Ja, doch. Oh. Du läufst da mit der Zuckerwatte rum und sagst so, die fahre ich noch. Zug entgleist ist auch, es kann auch eine Falle sein. Das Herr der Ringe stimmt auch. Du hast auch noch nie Herr der Ringe geguckt. Ich glaube, das ist eine Falle. Du bist noch nie in einem Zug entgleist.
Nee, ich bin noch nicht mit 30 Achterbahnen gefahren.
Das heißt, du hast stundenlang zu Hause Filme geschaut, aber nie Herr der Ringe.
So sieht's aus.
Hast du es noch vor? Steht es noch auf deiner Bucketlist? Oder?
Ich habe mehrere Freunde, die mich seit Jahren probieren, zu einer Marathonsitzung zu überreden. Aber bis jetzt habe ich das immer ausgeschlagen, dankend.
Standhaft gewährt,
ja.
Ich würde ganz gerne so ein bisschen mit dir drüber sprechen, wie du zur Regie gekommen bist, weil du hast ja eigentlich ursprünglich Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Wie kamst du denn vielleicht erstmal dazu? Wie hast du dich dazu entschieden, zu Wirtschaftsingenieurwesen?
Es war die Wahl zwischen Musik und Wirtschaftsingenieurwesen und Musik habe ich mich nicht getraut und ich hatte nicht Lust auf 6 Stunden üben jeden Tag. Und mich hat VWL interessiert, mich hat Wirtschaft interessiert und da waren so Ingenieurssachen dabei und Informatik und das war irgendwie ein Mix, der mir damals ganz gut gefallen hat. Hat sich dann rausgestellt, was vielleicht auch nicht so ganz das Richtige war, aber ja.
Wie hat sich das rausgestellt?
Also ich habe das 2,5 Jahre lang studiert, 5 Semester und habe aber das letzte Jahr auf jeden Fall nur damit verbracht, zu Hause zu sitzen und Filme zu schauen, statt zur Uni zu gehen. Und dann war da irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, naja, also meine Zeit verbringe ich auf jeden Fall anders, mit anderen Sachen, die ich lieber mache. Vielleicht ist es einfach mal Zeit, das selber zu probieren, wie ist das, einen Film zu machen.
Und wie hast du dich da so rangetastet? Weil es ist ja jetzt, wenn man nicht aus der Filmbranche kommt, nicht direkt klar, welche Departments es gibt, was man machen kann, wo man arbeiten kann, wie man anfängt etc.
Es gibt super Informationsseiten und man kann sich inzwischen gute Artikel dazu durchlesen, um einfach mal einen Überblick zu bekommen, wer was macht an einem Filmset. Und ich habe relativ lang gebraucht, bis ich tatsächlich an einem professionellen Set war. Ich habe mit Kinokabarets angefangen und so kleinen Filmen, die man selber macht mit seinen Möglichkeiten dann zu der Zeit. Und dann so peu à peu, so, ne, am Anfang macht man alles selber und dann hat man jemanden, der Kostüm für einen macht und dann weiß man, was eine Kostümbildnerin macht und so weiter und so fort, aber einen Besuch auf einem professionellen Set für ein paar Tage und man kriegt das relativ schnell mit, wer was macht. Das ist letzten Endes, glaube ich, der effizientere Weg.
Und wenn man jetzt noch nichts mit Film zu tun hat, also noch kein Netzwerk auch in die Branche hat, wie kommt man denn an so eine Produktion ran, dass man da mal Setrunner machen kann beispielsweise?
Also die Hauptplattform in Deutschland ist Crew United. Da gibt es Stellenausschreibungen für ungefähr jeden Beruf und die meisten Produktionen inserieren da halt. Und da kann man auf jeden Fall gut schauen. Und dann eine Einstiegsposition wie Setrunner, Produktionspraktikant, Fahrer von mir aus. Also da gibt es durchaus Positionen, die jetzt keine 2 Jahre Berufserfahrung erfordern. Und ich glaube, da würde ich anfangen.
Wie kommt man denn so an so das erste eigene Projekt? Also jetzt kommt ja jetzt niemand an und sagt, hier, ich habe ein Drehbuch geschrieben, du hast noch nie Regie geführt, kannst du mal bitte hier Regie führen? Das heißt, du musst ja wahrscheinlich auch irgendwie die ersten Projekte auch selber schreiben.
Ja, also in der Regel ja. Ich würde es auch jedem empfehlen, tatsächlich. Ich würde jedem und jeder empfehlen, die ersten Projekte klein zu halten, mit Freunden zu machen, am Wochenende zu drehen, wenn man noch einen anderen Beruf hat oder jobbt. Nichts Riesiges probieren, selber schreiben, selber drehen, selber schneiden. Das ist das, was ich jetzt immer empfehle, weil man einfach wahnsinnig viel dabei lernt. Die ersten Filme werden schlecht sein. So, da gibt es ganz wenige Ausnahmen nur von der Regel. Und das ist okay. Und man muss trotzdem natürlich probieren, sie so gut wie möglich zu machen und alles geben dafür und sich aufopfern dafür und lange arbeiten und Klinken putzen und probieren, eine Location doch umsonst zu bekommen oder für einen Gefallen. Und die Tante hat vielleicht noch einen Friseurladen oder ein Autohaus und da kann man dann was drehen. Ich würde tatsächlich so anfangen und dann aus den Fehlern lernen, aus dem, womit man gar nicht leben kann, lernen und das nächstes Mal anders machen.
Das heißt also so als Einsteiger, der sich dafür interessiert, erstmal ans Set gehen, vielleicht Setrunnerin oder Setrunner orientieren, was gibt es alles, dann, wenn es Richtung eigene Projekte gehen soll, vielleicht Richtung Regie, eigene Projekte selber schreiben, umsetzen, ja, mit den beschränkten Ressourcen, die man hat und dann vielleicht langfristig bei einer Hochschule für Film bewerben. Jetzt hast du ja deinen Master gerade abgeschlossen an der Hamburg Media School. Da läuft das dann ja ein bisschen anders. Da musst du den Stoff ja selbst nicht mehr schreiben. Es gibt ja immer 4 Departments, die zusammenarbeiten. Vielleicht erklär doch den Prozess einmal kurz.
Ja, wir haben einen Masterstudiengang, 2 Jahre und es gibt 4 verschiedene Departments. Also wir haben jeweils 6 Regiemenschen, AutorInnen, ProduzentInnen und Kameramenschen. Und wir werden praktisch für jeden der 3 Filme, die wir machen, zusammengetan, jeweils aus einem Department, so dass sich so ein Kernteam aus 4 Personen ergibt. Und dann wird jeweils der Film entwickelt und produziert und gedreht und geschnitten und davon halt 3 in 2 Jahren. Das ist so grob das HMS-Prinzip.
Das heißt, da musst du den Stoff ja dann selbst nicht schreiben, da ist dann das Department Drehbuchentwicklung. Wie ist das, wenn jetzt jemand mit einer Idee auf dich zukommt, jetzt auch mal außerhalb des Studiums? Wonach bewertest du, ob du diese Idee umsetzen möchtest?
Also an allererster Stelle ist, so man kriegt dann ja ein Buch, das Buch in der Regel oder ein Exposé, ein Treatment. Aber ich gehe jetzt mal von einem Buch aus, also es gibt ein Drehbuch, was ich dann lese, einmal, zweimal. Aber es ist eigentlich nach dem ersten Mal schon, dass man so ein Gefühl hat von, hier spricht mich was an, ich fühle was, ich habe, bei mir jetzt über die Jahre hat sich entwickelt, ob ich Bilder im Kopf habe, ob ich sofort überlege, wie ich diese Szene umsetze, ob da sofort irgendwie in meinem Kopf was anspringt, was sagt. Ah, irgendwie ist das ein interessantes Rätsel zu lösen, wie man das jetzt umsetzt. Das interessiert mich. Und das ist so der allererste Schritt. Und dann kommen natürlich viele, viele Runden an Rationalisierung und an Analyse, die dann auch relativ trocken ist zum Teil, also dramaturgisch oder was die Figuren machen, wie der Dialog ist, ob die Wendepunkte sauber gesetzt sind, all solche Sachen. Aber das ist dann schon an dem Punkt, wo ich als Filmemacher interessiert bin. Also dieses Grundinteresse, das ist, glaube ich, die Voraussetzung.
Ich habe dir mal hier 3 Loglines mitgebracht.
Okay.
3 Loglines, kann es vielleicht wirklich geben, diese Filme. Vielleicht habe ich sie mir aber auch ausgedacht. Und du könntest ja mal schauen, ob du Interesse an dieser Logline hättest und sagst, ja, da hätte ich Bock drauf, das umzusetzen.
Alles klar.
Und dann im gleichen Zuge auch, ob ich mir die wohl ausgedacht habe oder ob es diesen Film wirklich gibt.
Machen wir.
Also, Logline Nummer 1. Zwei Freunde finden eine riesige Fliege in ihrem Kofferraum und beschließen, sie zu trainieren, um mit ihr Geld zu verdienen. Wenn ich dir das so pitche, was sagst du?
Also, ich würde erstmal denken, dass du das geschrieben hast tatsächlich. Wahrscheinlich reite ich jetzt irgendjemanden rein mit irgendeinem Film. Also ich hätte natürlich Fragen erstmal. Also eine Logline ist ja die kürzestmögliche Form, einen Film zu umschreiben. Aber dann wäre natürlich die Folgefrage, okay, und was passiert dann und warum und
ich weiß es nicht, ich habe den Film nicht gesehen, aber er heißt Mandibles und wurde 2020 veröffentlicht. Also
du weißt, dass ich den jetzt schauen muss.
Ja, aber vor Herr der Ringe noch. Also ja, das ist aber dann auch ein bisschen frech, wenn du denn hier Mandibles vor Herr der Ringe schaust, das ist ja deinen Freunden gegenüber auch. Okay, Nummer 2. Ein Vater und seine Tochter überfahren versehentlich ein Einhorn, woraufhin sie von dessen Eltern gnadenlos gejagt werden.
Ja, finde ich erstmal aufgrund des Fabelwesens nicht uninteressant. Und die Frage, ob das in der Fantasiewelt stattfindet oder in der Realität, die behauptet, dass es Einhörner gibt, die dann auch noch grausam jagen. Da ist ein Bruch natürlich mit einem Trope, den es gibt, also mit Einhörnern, die mit einem Twist, dass sie dann halt brutal und grausam sind. Fände ich jetzt auch nicht uninteressant. Vielleicht nicht so ganz mein Genre und nicht ganz mein Stil, aber nicht uninteressant.
Okay, den gibt's tatsächlich auch. Death of a Unicorn kommt jetzt 2025 raus. Ich glaube, jetzt sogar März ist es rausgekommen.
Alles klar.
Können wir sogar mal ins Kino gehen.
Ich wollte gerade sagen.
Sogar noch schauen. Wie war das denn bei eurem Abschlussfilm, wie es war? Da hat ja Maybrit Meyer das Drehbuch geschrieben. Geht man dann nochmal gemeinsam über das Drehbuch rüber und passt vielleicht noch einige Dinge an? Oder ist es einmal geschrieben und wird dann so gedreht?
Ja, wir haben also immer eine Phase der Drehbuchentwicklung noch, wo meistens noch weiter geschrieben wird oder meistens konzentriert wird, ein bisschen gekürzt wird. Bei dem Abschlussfilm jetzt, ja, da hatte ich direkt beim Lesen direkt Ideen und Bilder und direkt Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Wir haben dann aber noch einiges geändert tatsächlich. Also meine Autorin Maybrit und ich haben sind nochmal an manche Figuren rangegangen, haben eine ganze Menge Szenen noch verändert und haben auch die Grundausrichtung des Filmes ein bisschen verändert. Also das meiste ist da geblieben und die allermeisten Szenen sind auch drin geblieben, aber so ein bisschen den Fokus verändert von der ersten Fassung. Alles natürlich in Abstimmung und zwischen uns erstmal, aber natürlich auch mit dem Restteam, weil auch mir das immer extrem wichtig ist, dass man mindestens das Kernteam natürlich muss man hundertprozentig an Bord haben und die müssen die Vision, die man hat, oder die Idee, wie man diesen Film umsetzt, natürlich teilen und auch enthusiastisch teilen. Sonst wird das ein bisschen schwierig.
Ich habe tatsächlich die ein oder andere Stimme eingefangen, auch von den Kolleginnen und Kollegen vom Set. Und Maybrit, die das Drehbuch geschrieben hat, hat mir da auch was zukommen lassen, das ich gerne einmal vorspielen würde, weil ich da einen Punkt ganz interessant bei finde.
Und warum ich Lukas auch schätze, ist, dass er einen sehr, sehr hohen Anspruch hat an den Stoff, an den Film, den es zu inszenieren gilt, und damit auch an sich, und sich nicht schnell zufrieden gibt, aber auch nicht verbittert ist und das auch nicht aus reiner Eitelkeit geschieht, sondern weil er einfach einen guten Film machen will und sich als Person da auch total zurückstellt.
Und da wäre meine Frage dazu, wie du mit Perfektionismus umgehst, weil es kann ja auch eine Hürde sein, zu sagen, es ist noch nicht perfekt, ich kann jetzt so noch nicht. Das ist ja für viele, auch aus persönlicher Erfahrung, häufig so ein Stein, der einem im Weg liegt, dass man sagt, es ist noch nicht perfekt, ich kann es jetzt noch nicht drehen beispielsweise.
Mhm. Ich habe ja angefangen mit diesen Kinokabarets und da ist das Mantra "Perfect is the enemy of the good". Und das heißt nicht, dass ich mich zufrieden gebe mit Sachen, die ich nicht gut finde, aber dass ich verstehe, dass ich innerhalb eines geplanten Rahmens arbeite, der sehr eng gesteckt ist in der Regel. Ich weiß, ich habe für diese Szene so und so viele Minuten im Drehplan, danach ist ein Umbau von so und so vielen Minuten und danach ist die nächste Szene. Und ich probiere schon aus jeder Szene rauszugehen, so dass ich mit gutem Gefühl da rausgehen kann. Also man weiß in der Regel schon, auch hinterm Monitor relativ direkt, ob wie das jetzt war und ob man die Szene perfekt hat oder ob man sie gut hat oder ob man sie okay hat. Ich probiere schon, aus jeder Szene so rauszugehen, dass ich mindestens bei gut bin für mich. Gleichzeitig gibt es auch Momente, wo Sachen scheitern und wo man nicht kriegt, was man will oder was man braucht. Und je nachdem, was es für Szenen sind, muss man dann darauf reagieren. Und manchmal ist es aber auch einfach okay, munterwischen und weiter. So das Loslassen sofort und halt dann die nächste Szene ist manchmal ein anderer Spieltag, ist es manchmal ein ganz anderer Punkt in der Geschichte, die man erzählt, und dann muss man halt switchen. Also da, das ist auch eine Form von Pragmatismus, dann halt zu sagen, okay, es muss jetzt halt irgendwie weitergehen. Nicht, dass man das Scheitern akzeptieren sollte oder nicht probieren sollte, da Lösungen zu finden oder Workarounds oder kreativ auch in dem Moment zu sein, aber manchmal ist es halt einfach weitermachen.
Wie schätzt du das in dem Moment ein? Also du siehst ja dann du hast ja einen kleinen Monitor vor dir, wo du dann halt siehst, was gerade gedreht wird. Wie kannst du die Szene denn quasi, du musst sie auch im Gesamtkontext sehen, ne? Du siehst ja nur die Szene in dem Moment, aber du musst sie ja irgendwie bei dir im Kopf zumindest schon mal in den gesamten Kontext einbauen.
Ja, also ich meine, das ist ja in der Regel nach einer Probenphase, was ich übrigens jeder angehenden Regisseurin sehr empfehlen kann, dafür zu kämpfen, Probenzeit zu haben und mindestens mal die Kernszenen, aber möglichst viel von dem Film schon geprobt zu haben, was auch einer der sichersten Wege ist, um Schwächen im Dialog, Schwächen im Buch noch irgendwie zu finden und noch was dran machen zu können, weil man kann sich viele schöne Gedanken machen in seinem kleinen Kämmerlein, aber sobald der Text gesprochen wird und das gespielt wird in der Probe, merkt man relativ schnell, was funktioniert und was nicht. Aber auch das ist Erfahrung. Natürlich zu wissen, wie ist der Rhythmus von meinem Film. Das sind ja auch alles Gedanken, die man sich hoffentlich lange im Vorhinein gemacht hat. Also wie ist die Geschwindigkeit, wie ist der Rhythmus, was ist hier vor passiert, was passiert danach, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also was passiert vom Film her direkt davor, was ist für die Figur vorher passiert, ist super wichtig, oder für die Figuren. Also ja, es ist auch sicherlich Erfahrung, aber es ist auch ein Bewusstsein in dem Moment vom Kontext. Und das ist ja auch ein Kernteil meiner Aufgabe, meinen Spielern und Spielerinnen in dem Moment das zur Verfügung zu stellen und ihnen das zu sagen, nochmal möglichst knapp und konzise, aber ihnen nochmal einen Kontext zu geben und vielleicht einen Punkt der emotionalen Herkunft, von der sie kommen, von der sie aus starten können. Aber ja, auch das ist Übung.
Wenn ihr das Drehbuch dann fertig habt, wie gehst du dann daran, das Drehbuch in Bildsprache zu übersetzen? Also zu schauen, okay, welche Szene soll in welchen Einstellungen gedreht werden? Wie möchte ich was bildlich erzählen? Wie gehst du daran?
Es ist ein langer Prozess mit vielen Gesprächen. Es fängt meistens an mit mehreren Gesprächen mit dem DOP oder der DOP über die Gesamtvisualität. Also ich erzähle, was ich für Bilder gesehen habe beim Lesen. Er oder sie erzählt mir, was er gesehen hat oder sie gesehen hat beim Lesen. Und dann unterhalten wir uns über verschiedene Referenzen, über verschiedene Einstellungen, über auch schon eventuell, was für Optiken interessant wären. Und daraus formt sich dann über die Wochen eine gemeinsame Vorstellung. Und das macht man, bin ich immer ganz gut mitgefahren, das Top-Down zu machen. Also erstmal zu überlegen, der ganze Film, wie soll der aussehen? Und das ist natürlich für mich nur eine der Unterkategorien von, wie soll er sich anfühlen, wie soll er sich anhören, und eben auch, wie soll er aussehen? Und auch das hat ja nochmal viele Unterkategorien, was Szenenbild, Kostüm, Maske etc. angeht. Aber dass man im Prinzip dann dahin kommt, darüber zu reden, in dieser Szene, was wäre cool, wie lösen wir das auf? Und das hat ganz viel, für mich auf jeden Fall immer ganz viel mit den Figuren zu tun. Und mit Erzählperspektive. Also erstmal den gesamten Film. Wie nah bin ich bei den Figuren? Ist mein Protagonist, meine Protagonistin, ist die sehr nah an der Kamera? Ist die sehr nah am Publikum? Soll man die gut spüren? Da würde ich vielleicht eher Nahaufnahmen machen und würde eher näher am Gesicht sein. Oder ist es was eher Distanziertes? Geht es mehr um Situationen in Räumen? Geht es auch um Architektur vielleicht? Geht es um darum, wie diese Figur in einem größeren Kontext wahrgenommen wird oder wahrnimmt? Dann würde ich da anders rangehen. Hängt dann ja auch damit zusammen, wie bewegt will man sein? Wie statisch, wie streng formell will man sein? da gibt es ja eine fast unbegrenzte Anzahl an Parametern, bis dann runter zu der einzelnen Einstellung. Und dann hängt es natürlich auch damit zusammen, was für Möglichkeiten und Mittel habe ich. Ich kann keinen Kran-Shot einplanen, wenn ich keinen Kran habe. Und selbst wenn ich den habe, dann kostet das wahnsinnig Zeit, diesen Kran aufzubauen. Vielleicht ist die Zeit besser genutzt, zwei einfachere Einstellungen zu machen, und dann habe ich im Schnitt mehr Auswahl. Das ist wie ganz viele Sachen beim Film und bei der Regie, hängen ganz viele Entscheidungen miteinander zusammen, weil man das ja immer in diesem zeitlichen und finanziellen Rahmen machen muss und trotzdem natürlich maximieren möchte, was man macht und was man produziert. Und dann ist es im Prinzip, ja, Referenzen austauschen. Es gibt ShotDeck, was eine super Plattform ist, mit jede Menge Filmstills, die man filtern kann nach allen möglichen Faktoren, und tauscht sich im Prinzip darüber aus und redet sehr, sehr viel einfach. Also ich kenne die Situation, dass wir über eine Einstellung schon wirklich 10 Mal geredet haben, und beim 11. Mal merken wir, wir haben eigentlich die ganze Zeit nicht über das ganz genau Gleiche geredet. So, und das ist sehr wichtig, also für mich immer und jetzt auch die letzten Filme sehr wichtig gewesen, immer wieder in diese Schleifen zu gehen und immer wieder das nochmal durchzusprechen, nochmal durchzugehen, damit man mit seinem DOP wirklich die gleiche Vision hat, weil das ist wahnsinnig wichtig. Und am Set ist es ja einer der engsten Vertrauten für mich auf jeden Fall als Regie. Und wenn man da im Vorfeld nicht genau war, dann wird da plötzlich ein Shot aufgebaut für 20 Minuten und dann schaut man sich das erste Mal an und fragt sich dann mal, was ist denn das eigentlich? Wir haben doch über was ganz anderes geredet, und es ist dann eher praktisch, wenn man vorher geklärt hat, was man eigentlich meint.
Jetzt haben wir viel über die Vorarbeit gesprochen, aber ein ganz essentieller Teil und Aufgabe der Regie ist es ja auch, während des Drehs mit den Schauspielenden zu arbeiten. Und bevor ich dich jetzt frage, was dir bei der Arbeit wichtig ist, habe ich 2 Stimmen mitgebracht von den Hauptdarstellern deines Abschlussfilms Wie es war. Mareike Zwar und Robin Schick. Und die würde ich dir ganz gerne mal vorspielen.
Ja, eine Art Sprache haben wir gefunden, wo wir irgendwann genau wussten, was wir wollten, und es dadurch auch geschafft hat, mich gut durch die Szenen zu leiten und zu führen, und dass wir es geschafft haben, unsere beiden Visionen der Rolle zusammenzubringen. Und als ich mir dann das Ergebnis des Films angeschaut habe und den Schnitt, da habe ich auch nochmal wirklich seine Handschrift verstehen können, und das hat einfach sehr Spaß gemacht.
Was ich total toll fand an der Zusammenarbeit mit Lukas, dass er genau wusste, was er wollte und oder in welche Richtung es geht, und trotzdem aber offen war für unsere Vorschläge und es ein sehr Miteinander war.
Beide haben ja angesprochen, dass du auch eine sehr klare Vision hattest und dass den beiden das auch weitergeholfen hat. Jetzt ist es ja bei Schauspielern auch häufig so, dass sie auch halt ihre eigene Vision der Rolle mitbringen und ihre eigene Interpretation. Wie bekommst du das hin, dass es immer noch ja ehrlich zu deiner Vision bleibt, aber trotzdem auch die Schauspielenden ja ihren Charakter damit reinbekommen? Also kann ja auch mal Konflikte geben, dass der Schauspieler oder die Schauspielende es vielleicht anders interpretiert, als du die Rolle eigentlich siehst. Wie bekommst du das hin, dann vielleicht solche Konflikte zu lösen, oder dass sie überhaupt gar nicht erst entstehen und dass alle die gleiche Idee von der Rolle haben?
Ein gutes Buch hilft sehr. Je genauer das Buch schon ist, desto näher liegt es aneinander in der Regel. Und es ist selten ein Konflikt, also es ist mehr ein gemeinsames Suchen und Finden, so nehme ich es wahr. Auch in jetzt bei dem Film mit den beiden, klar hatte ich eine Vorstellung, aber ich hatte vor allem eine Vorstellung, wie es sich anfühlen soll und was verhandelt werden soll, und eine Vorstellung von der Art, wie die Szenen laufen sollen, also von Intensität, Geschwindigkeit, auch einer Stille, die da passiert, in dem Fall ganz viel nicht gesagt, das war mir wichtig, und es ist eigentlich eine Annäherung, also ich nehme sehr gerne, und ich baue auch darauf, das ist ein super wichtiger Teil, dass Spieler und Spielerinnen mit ihren eigenen Interpretationen in die Probe oder ans Set kommen. Ich glaube, Regietätigkeit allgemein ist ganz, ganz viel. Ich habe eine sehr genaue Vorstellung und einen guten Plan und bleibe aber offen für bessere Ideen und für neue Ideen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Spagat, den man immer wieder machen muss. Sich nicht zu verfestigen in dem, was man plant.
Das hat ja fast schon ein bisschen was so von Impro-Theater. Da heißt es ja auch immer, sei nicht planlos, aber lass den Plan los. So, ne? Also gute Vorbereitung,
Ja.
aber dann auch offen sein für Veränderungen, für Ideen
Auf jeden Fall.
von anderen. Ja, ich habe auch tatsächlich noch ein paar mehr Stimmen eingesammelt, aber die möchte ich jetzt nicht alle vorspielen. Das können wir gerne im Nachgang machen. Aber auch von Lena Oeschlegel, der Produzentin, sie hat das auch betont, dass du sehr offen den Ideen der anderen Teammitglieder warst und dass sie das sehr genossen hat. Und genau,
Das
es
freut
scheint ja.
mich.
Ja, es scheint ja auch dir ein wichtiger Punkt zu sein,
Ja.
dass alle an einem Strang ziehen und ja, alle ihre Ideen mit einbringen können.
Es bleibt halt, und das ist das Besondere und für mich Wunderbare im Film ist, dass es so kollaborativ ist. So, ich kann keinen Film alleine machen. Ich möchte auch keinen Film alleine machen. Und die Tatsache, dass so viele Menschen ihre Zeit und ihr Talent mit einbringen, ist ja ein wahnsinniger Schatz. Und wie blöd wäre ich denn, tolle Ideen und Einschätzungen und Meinungen und Feedbacks nicht zu berücksichtigen und nicht mir anzuhören. Das wäre ja Quatsch.
Wann planst du, der Regisseur zu werden, der dann nur noch auf seinem Regiestuhl sitzt und sich Kaffee vom
Nie.
Setrunner bringen
Nie
lässt?
hoffentlich.
Nee.
Nie hoffentlich. Nee. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen und so, aber ich muss zu meinen Schauspielern hingehen. Weil das häufig auch private Sachen sind oder sensible, nicht privat, aber sensible Sachen, die man dann als Anweisungen gibt. Oder das muss nicht immer der ganze Raum mitbekommen. Das ist mir schon wichtig, eine Beziehung auch ja nicht ganz so öffentlich zu gestalten zwischen mir und den Schauspielern. Das ist schon natürlich auch ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis. Dem möchte ich gerecht werden. Ja, deshalb, nee, ich bin mobil, ich laufe viel zu viel rum und stehe häufig im Weg. Ich arbeite dran.
Ja, die Stimmung am Set ist ja auch so ein bisschen, du bist ja auch so eine Art Feelgood-Manager dann, weil es ist ja schon, hängt ja schon davon auch ab, auch wenn du dich vielleicht in dieser Rolle gar nicht selber so wahrnimmst, aber der Regisseur ist am Ende ja dann doch derjenige, bei dem jeder sagt, oh ja, hier, das ist der Regisseur und wie dessen Laune ist, es breitet sich natürlich auf die komplette Crew aus. Dementsprechend liegt das natürlich auch in deiner Verantwortung.
Ja, auch was natürlich mit größer werdenden Sets auch mir immer bewusster geworden ist, dass natürlich, wenn der Take vorbei ist, zuerst die Schauspieler, aber auch die meisten anderen dich anschauen und in deinem Gesicht probieren zu lesen, wie es denn wohl war. Und natürlich, wenn man morgens mit so einer Flinch ans Set kommt, so, dann ist auch schon klar, wie der Tag läuft. Da gebe ich mir sehr Mühe inzwischen, dass ich mich einmal sammle, bevor ich wirklich ans Set gehe, weil mir schon bewusst ist, dass ich bin nicht der Feel-Good-Manager, aber ich möchte auch nicht schlechte Vibes ausstrahlen. Aus Gründen von Stress oder irgendwelchen Sachen, das passiert, ist eh immer da. Und ja, ich möchte da keinen Beitrag zu leisten, dass ein Set sich in so eine Richtung entwickelt. Das ist mir auch ziemlich wichtig tatsächlich.
Hattest du schon mal, warst du schon mal in einem Set, wo sowas, also ohne jetzt was zu
Ja,
nennen?
klar, ja, klar.
Ja.
Ja, klar. Das passiert relativ viel. Also das einfach Stress und Hektik und man hängt schon 2 Stunden und es ist viel Arbeit und Sachen laufen nicht ordentlich und vielleicht gab es Planungsfehler und dann geht noch irgendwas anderes schief und dann ist die Laune natürlich im Keller und es ist Stress und ich finde es schwierig, aus so einer Situation heraus dann einen Raum zu kreieren, in dem vor allem die Schauspielenden dann ihre emotionale Arbeit machen können. Also, das ist immer mein primäres Ziel, einen Raum zu schaffen, der sicher ist. Also der natürlich sowohl für Crew, aber hauptsächlich für den Cast, dass sie in dem Moment, wo die Kamera läuft und alles still ist, sich nur darauf konzentrieren zu können, was gerade die Figur fühlt und ihre eigene Arbeit leisten. Und das erfordert natürlich ein gewisses Umfeld und das ist mir wichtig und auch immer wichtiger, ehrlich gesagt, dass das stimmt. Weil auch ich selber dann nicht arbeiten kann, sondern in Sets, wo irgendwie schlechte Stimmung in der Luft liegt und wo irgendwelche offenen Konflikte,
So ein Unterton.
ja, irgendwie die Produzentin hat gerade den Kameramann angeschrien vor 3 Minuten und jetzt drehen wir eine emotionale Szene, das funktioniert halt nicht gut. Also auch allein, weil ich dann nicht in einem Zustand bin, wo ich fühlen kann, wo ich mir einfach diese Szene anschauen kann und mich fragen kann, was fühle ich gerade? Und noch viel schwerer ist es natürlich für die Spielenden. Deshalb ist das schon sehr wichtig, dass man da so einen Raum schafft. Und ja, ich gebe mir sehr viel Mühe damit, ehrlich gesagt, und finde das sehr wichtig. Aber ich weiß, dass ich damit nicht allein bin und dass das, glaube ich, gerade die Generation an jetzt nachkommenden Filmschaffenden sich sehr bewusst ist, was diese ganze Gemengelage angeht.
Ich durfte ja bei deinem Abschlussfilm, wie es war, auch mitarbeiten und da habe ich das tatsächlich als sehr positiv wahrgenommen. Es war eigentlich immer eine sehr gute Stimmung am Set, ein schönes Miteinander. Und klar gab es auch stressige Phasen, aber es war nie so, dass irgendjemand irgendwie angeschnauzt wurde oder irgendwie für irgendwas verantwortlich gemacht wurde oder so. Das war, habe ich auch als sehr angenehm wahrgenommen. Wenn du nochmal zurückdenkst jetzt an, wie es war, wo würdest du sagen, das würde ich wieder genauso machen? Und wo würdest du sagen, das würde ich vielleicht das nächste Mal anders machen?
Ich würde die Proben auf jeden Fall genauso machen. Ich würde die Erarbeitung vom Buch und der Bildsprache genauso machen. Bin mit sehr, sehr vielem sehr zufrieden, was wir gemacht haben. Ja, was würde ich anders machen? Schwer zu sagen. Ich bin mit sehr vielem sehr glücklich, was wir gemacht haben, ehrlich gesagt. Aber auch das ist halt Film, dass man nie komplett zufrieden ist, ehrlich gesagt.
Vielleicht kannst du ja angehenden Filmemacherinnen noch einen Tipp. Es muss jetzt nicht hier wieder der Perfektionismus der perfekte Tipp sein, aber vielleicht kannst du ja einen Tipp mit auf den Weg geben.
Einfach weitermachen. Ich glaube, es ist Filmmachen ist wahnsinnig schwierig und wahnsinnig komplex und gerade am Anfang ist es auch schwierig, Menschen zu finden, die da mitmachen häufig, weil man selber noch nicht ein Showreel hat, die Arbeit noch keine anderen Arbeiten vorzuweisen hat. Und das geht ziemlich bergauf, gerade am Anfang. Ich glaube, davon darf man sich nicht beirren lassen. Und auch wenn der Film schlecht ist und der nächste auch, einfach weitermachen. Der nächste wird besser. Ich glaube, es ist, ich weiß nicht mehr, von wem es ist, aber so Filmemacher ist man, solange man Filme macht. Deshalb einfach Filme machen. Das, und probieren, dieselben Fehler nicht dreimal zu machen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Anfang.
Ja, also so ein Learning by Doing quasi, ne? Also ist ja das Curriculum der Hamburg Media School auch aufgebaut. Ihr macht ja erst einen 5-Minüter, dann 10 Minuten und als Abschlussfilm macht ihr dann einen 20 Minuten langen Film. Und du hast mit dem 10-Minüter ja auch schon ein paar Preise gewinnen dürfen. Liebe mit Substanz hieß der. Oder heißt der. Wie geht's denn jetzt mit Wie es war weiter?
Wir sind auf der Suche nach einer schönen Premiere. Und dann wird er auch seine Festivalreise machen, hoffentlich. Und so ich Zeit habe, glaube ich, fahre ich dann auch zu ein paar Festivals hin. Das ist immer schön. Ja, aber es liegt ein bisschen außerhalb unserer Kontrolle jetzt natürlich. Wir wollen natürlich eine schöne Premiere an einem schönen, möglichst renommierten Festival haben. Und dass der Film einfach von da an seine Reise beginnen kann. Weil es ist dann doch immer, also er hatte ja jetzt Premiere im Cinemax. Das war super und trotzdem ist natürlich immer das Spannende, das war auch mit dem letzten Film schon wahnsinnig spannend, wie unterschiedlich der ankommt, in verschiedenen Seelen, in verschiedenen Konstellationen, in verschiedenen Blöcken. Kontext, gerade bei Kurzfilmen ist der Kontext immer wahnsinnig wichtig, in was für Blöcken man läuft. Da freue ich mich einfach drauf und warte auf die Nachricht, dass wir eine Premiere haben, ehrlich gesagt.
Ja, ich würde mich freuen. Ich drücke euch die Daumen und hoffe natürlich, dass der genauso erfolgreich anläuft wie dein letzter Film und würde dich jetzt bitten, zum Abschluss einmal folgenden Satz zu vervollständigen.
Film ist für mich die Kunstform, die es mir am meisten erlaubt, andere Menschen zu verstehen, glaube ich. Menschen, die anders sind als ich, die andere Leben leben als ich, die vielleicht anders fühlen als ich, die andere Erlebnisse haben. Und Film ist ein wahnsinnig starkes Mittel, das zu vermitteln und die Gefühle zu übertragen auf das Publikum. Und deshalb glaube ich, es ist eine wahnsinnig wichtige Kunstform, erstmal generell, aber auch für eine Gesellschaft, wie auch immer lokal oder global man das jetzt sehen möchte. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns Mühe geben, einander zu verstehen, auch wenn wir doch unterschiedlich sind. Und ich glaube, Film ist ein ziemlich starkes Mittel dafür. Ich glaube, ja.
Sehr schönes Schlusswort. Und damit beenden wir den heutigen Podcast mit Lukas Treudler, Regisseur und Alumni der Hamburg Media School. Lukas, danke, dass du da warst.
Danke, dass ich durfte.